ja ein Erneuerung. Ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich glaube, dass wir uns gar keine Vorstellung machen können und dass uns nur so eine Ahnung gibt von dem, was du gerade erzählt hast, was ihr gerade erzählt habt, dass Gott alles neu macht, ja, und sich alles plötzlich neu anfühlt. Ich glaube, dass das, was wir dann erleben in solchen Situationen, vielleicht noch ganz weit weg und nur so eine Ahnung, ja, von dem, wie das sein muss, wenn wir auf einer neuen Erde leben, wenn alles anders ist. Aber da sind wir eigentlich auch im Thema, denn ich denke, dass Gott uns solche Momente schenkt durch seinen Heiligen Geist. Ne, wenn wir über Pfingsten sprechen, wenn wir Pfingsten feiern und uns fragen, ja, was bedeutet das, dass der Heilige Geist auf uns herabkommt, dass wir den Heiligen Geist erleben, dann denke ich, dass es ganz oft eben genau diese Dinge sind. Ich habe heute ein, zwei Situationen für euch mitgebracht, wo uns die Bibel berichtet von Zeiten, wo Menschen das anscheinend gar nicht mehr wahrnehmen, dass Gottes Geist tatsächlich da ist. Dass er wirkt. Dass es Zeiten gibt, in denen die Menschen gar nicht mehr wahrnehmen wollen vielleicht auch, dass Gott etwas tut. Und deshalb sind so Situationen wichtig, dass wir sie uns auch gegenseitig erzählen. Weil ich habe das ganz vergessen. Ich nehme das so als Selbstverständlichkeit hin, ne, dass man so nach einer Anstrengung dann irgendwann das auch wieder besser wird. Und meistens ist man ja noch ungeduldig und denkt, naja, ich fühle mich trotzdem noch schlapp. Dass es überhaupt so ist, dass das alles wieder gut wird und besser ist, ist echt ein Zeichen Gottes. Zeichen der Erneuerung. Zeichen, dass Gott wirkt. Und das sagt uns der Heilige Geist. Dass wir auf das Schöne achten, wie es die Claudia gerade sagte. Dass wir auf die Dinge schauen, die gut sind. Und nicht immer nur auf das, was gerade nicht läuft. Was uns runterzieht. Und das ist auch so logisch. Ne? Ihr kennt diesen Spruch, nur wer unten ist, kann andere runterziehen. Und wenn wir merken, und zieht irgendwas runter, dann kann das doch nur etwas sein, was nicht von Gott kommt, weil Gott will uns immer nach oben ziehen. Also müssen wir den Blick hochnehmen, gerade dann, wenn wir gebeugt uns fühlen. Gerade dann, wenn es uns nicht gut geht, müssen wir den Blick nach oben stellen und zu Gott schauen. Und ich frage dich das ganz ehrlich, möchtest du das jetzt? Möchtest du in dem Moment, wenn du jetzt hier sitzt, willst du auf Gott schauen? Oder sagst du, ach nee, die Sachen, die so passiert sind diese Woche, wie der Morgen heute noch gelaufen ist und wie ich mich allgemein jetzt so fühle, ist gerade nicht so danach, jetzt wirklich ins Licht zu schauen. Ich fühle mich wohl im Dunkeln. Ich muss dann immer an so einen komischen Vogel denken, den wir in meiner Klasse hatten, als ich Abitur gemacht habe. Und dann sind wir nach Rom gefahren und waren da in den Katakomben, da unterirdisch, ne, wo sich die ersten Christen immer so versteckt haben und so. Und haben uns das angeguckt. Das war so ein Grufti, ja, der hatte so dunkle Sachen. Und dann waren wir gekommen und dann setzte der sich plötzlich in irgendeine Ecke, ja, und sagte, oh, ist das schön dunkel hier. Es geht mir nicht mehr raus aus meinem Kopf. Ich sage, ich will ins Licht. Man hat den Eindruck, wir Christen sind so wie diese Gruftis, die setzen sich in unsere Ecke und dann verkriechen sie sich in ihrem Leid und oh, so schön dunkel hier. Und dann hocken wir da und haben so Mitleid mit uns, anstatt rauszuschauen und das, was ihr eben erzählt habt, ich fand perfekt. Ja, oder das Bild, was wir eben hatten, den Hintergrund, ist das jetzt archaufwendig, den nochmal zu zeigen? Ja, okay, Entschuldigung. Habt ihr den Ton gehört? Ja, habt ihr gehört? Brauchte man gar nicht, ich habe es auch gesehen, wie sie geguckt hat. Ja, da ist er, okay, siehste, geht doch. Ja, geht doch, danke. Erst habe ich gedacht, was zeigen die uns? So ein Herbstbild, habe ich im ersten Moment gedacht. Aber so Quatsch, oder? Das könnte auch der Sommer sein und dann ist vielleicht ein kühler Morgen. Ja, ja. Summer Ace, ja. Es ist Sommer. Und du sitzt da, stell mir vor, du sitzt auf einem billigen Plastikstuhl, ja, hast eine Knifte, eine Stulle in der Hand und isst die und guckst dahin und denkst, wie schön ist Gott. Oder? Was Gott so macht. Und wir dürfen das alles so nehmen. Ja? Und dass wir jetzt hier sind, heißt, dass Gott uns sagt, du darfst das jetzt so nehmen. Ich bin jetzt hier für dich, sagt Gott, und ich möchte dich inspirieren mit meinem Geist. Ich möchte dir sagen, dass ich da bin und ich möchte dein Herz verändern. Der Klaus sagte vorhin, oh, ich habe den Text gesehen, geht ja heute nicht um Heiligen Geist. Ja. Dann brauche ich auch nicht vorher. Ne? Und so. Ah, warte mal. Ich hoffe, es geht immer um den Heiligen Geist, oder? Und ich hoffe, es geht immer darum, dass uns der Heilige Geist verändert. Der Text heute ist für mich ganz klar Heiliger Geist, weil das ist nicht die Predigt, die ich vorbereitet hatte für heute. Seit ein, zwei Wochen. Ich habe ja lang nicht dran. Ich hatte schon meinen Plan, war klar, was gemacht ist. Und dann sitze ich am Donnerstagabend vor dem Hauskreis und denke, ach komm, lass dich noch mal so inspirieren. Und dann setze ich mich in meinen Sessel und nehme die Bibel. Und dann las ich so eine andere und dann kam ein Text, den wir alle kennen. Bin ich mir sicher. Alle, die heute hier sind, haben den schon mal gehört. Und dann habe ich gedacht, okay, der kommt später. Lies doch mal drumherum, was da so ist. Und dann las ich drumherum das Gleichnis, so war das in der Bibel, die ich da hatte, hier ist es in der, die ich heute habe, anders überschrieben, da stand da, das Gleichnis von dem ungerechten Verwalter. Und dann liefen bei mir im Kopf schon bei der Überschrift direkt so diese Stereotypen ab. Das Gleichnis habe ich schon 100 Mal gehört. Muss ich das lesen? Und dann habe ich gelesen und das mache ich jetzt mal mit euch. Ich lese mal jetzt mit euch zusammen und dann gucken wir mal, ob der Heilige Geist bei uns heute wirkt. Jetzt wandte sich Jesus an seine Jünger und erzählte folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Als er erfuhr, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung. Du bist entlassen. Der Verwalter überlegte, okay, was mache ich jetzt? Meine Posten bin ich los. Die schwere Feldarbeit, die liegt mir nicht. Und so betteln bin ich viel zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich dann arbeitslos bin. Er ließ nacheinander alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete, 100 Fässer Olivenöl. Hier ist dein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter, trag einfach 50 ein. Und du? Fragte er einen anderen, 100 Säcke Weizen. Hier, nimm den Schuldschein und schreib stattdessen 80, forderte er ihn auf. Der Herr lobte den betrügerischen Verwalter dafür, dass er so vorausschauend gehandelt hatte. Also bei ein paar von euch sehe ich jetzt Fragezeichen im Gesicht. Also die hatte ich auch und die hatten wir dann im Hauskreis am Donnerstag auch, als wir das gelesen haben. Mann, lieber Gott, was ist das denn für eine Geschichte, was ist das denn für ein Gleichnis? Und welche Rolle spielst du da? Also cooler Typ, oder? Dieser Verwalter. Also, was ein krasser Typ. Also was, gucken wir uns nochmal an, ne? Ich gucke mal mit euch da noch ein bisschen rein. Was passiert also? Der Verwalter kriegt von irgendwo zu, der Boss, der Herr, der Chef kriegt von irgendwo zu hören, okay, der macht da Mist mit meinem Geld, ja, das funktioniert irgendwie nicht und dann entlässt er den schon mal. Das ist natürlich ein dummer Chef, oder? Spätestens seit Lehman wissen wir, wie das geht, wenn ein Chef heutzutage einen schlechten Verwalter, der in wirklich wichtiger Position ist, entlässt, oder? Schon mal gehört? Manchmal hat man keine 2 Minuten. Oft darfst du gar nicht mehr in dein Büro. Da kriegst du einen Karton und hast einen Karton und dann darfst du 2 Minuten einpacken, weil genau das nicht passieren soll. Ich glaube, das lernt man, dieses Gleichnis wird bestimmt benutzt in so Management-Schulen. Ja, wenn Bosse ausgebildet werden, die sagen, lass den dann nicht mehr rein in sein Büro. Lass den nicht mehr an den PC. Der lädt noch im Zweifelsfall alle Disketten, nimmt er alles mit. Darum geht es ja hier. Das ist genau die Situation. Ja, und deswegen sieht man dann immer im Fernsehen, wie die dann ihre Kisten so aus dem Gebäude raustragen. Hat der hier nicht gemacht. Der gibt denen noch die Gelegenheit, mit den ganzen Kunden zu sprechen. Die auf seine Seite zu holen. Tödlicher Managementfehler. Also, was ein komischer Chef, oder? Nichts drauf als Chef. Und dann sagt sich der Verwalter, was mache ich jetzt noch? So schnell finde ich keinen neuen Job. Ne? Wie bei Lehman damals, jetzt ist große Krise. Ja, was meinen jetzt? Ja, und dann, also find den schon mal gut, den Typen, der weiß, was er kann und was er nicht kann. Ne? Das war schon mal, und irgendwie ist der mir an der Stelle auch sympathisch. Also so schwere Feldarbeit, ja, also im originalen Text steht dann graben, ja, also einfach irgendwas graben ist nicht mein Ding. Ja, so richtige körperliche Arbeit, so Tag ein, Tag aus. Mal, ja, ist das ja ganz nett, aber jeden Tag, das bin ich nicht. Da sehe ich mich nicht. Also der hat mal einen Gabentest gemacht. Ja, der weiß, was er kann, was er nicht kann. Und der weiß auch, kennt seine charakterlichen Schwierigkeiten. Der sagt, ich betteln, oh, das ist nicht mein Ding. Da bin ich zu stolz für. Und dann erlässt er einfach die Schuld, die er gar nicht erlassen dürfte. Schwingt sich da auf, benutzt das Geld eines anderen, um sich einen langfristigen Vorteil zu schaffen. So, und bis dahin würde ich noch so in meinem Gleichnis denken und Verwalterdenken sagen, okay, bis dahin passt es noch. Nur dann kommt die Reaktion von dem Chef. Der sagt dann allererst, ernst ist dieser Herr, oh, ich muss dich bewundern dafür, was du da so gemacht hast. Das finde ich ja echt, also so klug wie du bist, finde ich krass. Und er lobte den betrügerischen Verwalter dafür. Er lobte ihn. Also ich hatte ein Riesenfragezeichen, weil ich da dann nicht mehr weiterkam. Dann dachte ich, Mann, lieber Gott, hä? Also im klassischen Sinne, ne, Gleichnis, dann sage ich, okay, da ist immer irgendwie einer, der ist so schlecht, der macht Sachen falsch. Und dann soll ich sagen, na gut, das könnte ich ja sein. Ne, da muss ich aufpassen, dass ich das nicht bin. Ja? Und auf der anderen Seite ist der Herr, das ist wahrscheinlich Gott. Aber hier in dem Gleichnis würde Gott mich dafür loben, dass ich seine Gaben, das, was er mir anvertraut, missbrauche, um mir bei anderen Vorteile zu schaffen. Jetzt kann man sich da ganz viel Zeit nehmen und gucken, wie kriege ich da Gott verbogen? Ja. Wie kriege ich da irgendwie eine Seite Gottes rein, wo er vielleicht so drauf ist? Und kann hin und her wälzen, aber ich glaube, dass hier ganz was anderes passiert. Und dass wir es uns hier ganz einfach machen dürfen. Das ist kein klassisches Gleichnis. Das ist nicht so, dass Gott hier, Jesus, sich mit diesem Herrn identifiziert, sondern man könnte auch sagen, das ist das Jerusalemer Abendblatt. Da hat Jesus diese Geschichte gelesen. Jesus erzählt einfach, guckt mal Leute, so sieht es aus in dieser Welt. So gehen die Menschen miteinander und mit Geld um. Guckt mal all die euch an. Und wenn man dann nämlich weiterliest, im zweiten Teil Vers 8 und Vers 9, und da können wir vielleicht mal kurz das schon mal einblenden, so ein bisschen. Denn, so führt Jesus dann aus, denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Sagt Jesus hier. Also er sagt, ihr seid manchmal vielleicht ein bisschen zu lahm in eurem Denken. Und die sind richtig klug, guckt euch sie an. Und er beschreibt die Welt. Aber was sich lohnt, ist genau hinzuschauen, was für eine Welt beschreibt hier Jesus. Was sind das für Menschen? Und wie läuft das so allgemein? Auf jeden Fall beschreibt er eine Welt, in der man dafür gelobt wird, dass man moralische Schwächen an den Tag legt. Der Ehrliche ist hier im Zweifelsfall der Dumme. Der, der anständig ist, ist hier der Dumme. Hier wird gelobt, wer Mist baut. ganz ehrlich, mich erinnert das an unsere Zeit. Mich erinnert das an unsere Welt. Mich erinnert das, wie wir Menschen oft drauf sind in vielen Dingen. Als wir das im Hauskreis besprochen haben, erzählte jemand, dass er erlebt hat, wie jemand der Person Unrecht getan hat. Und man hat dann ganz locker drüber gesprochen und diese Person wurde mit diesem Unrecht konfrontiert und wurde im Grunde genommen, also sagen wir mal, es ging so grob um 100, 200 Euro, die stehen mir eigentlich zu, die müsstest du mir geben. Und der andere, mit genug Geld ausgestattet, hätte locker sagen können, ja, ich sehe hier, ich habe hier eine Schuld auf mich geladen, ich muss diese Schuld wieder in Ordnung bringen, ich gebe dir diese 200 Euro. Aber weil es eben möglich war, aus dieser Situation einfach herauszukommen, rechtlich in Ordnung war, sagte der andere, ja, du kannst mir das ja im Grunde genommen nicht wirklich nachweisen, wer weiß schon, wer kann das sagen, das kriegst du nicht. Wo wird denn heute wirklich moralisch gehandelt? Ich hatte ein Problem mit dem Auto in der Werkstatt, mein Auto in die Werkstatt gebracht, habe es machen lassen, habe der Werkstatt vertraut, dass sie das in Ordnung bringen und habe einen Haufen Geld zu bezahlen und stelle am Ende fest, da ist nichts von dem Problem, weswegen ich das Auto in die Werkstatt gebracht habe, gelöst. Nichts von dem. Vielleicht auch schon mal erlebt. Was machst du denn dann? Anständig fände ich, wer, wenn eine Werkstatt dann sagen würde, ja, wir haben das Problem nicht gelöst, wir haben hier, ja, müssen irgendwie gucken. Und nee, da wird dann erwartet, dass du komplett bezahlst. So aus Moral heraus handeln ist nicht normal. Jesus führt gleich aus, und wir schauen uns den Text gleich noch genauer an, aber Jesus führt gleich aus, dass wir so nicht handeln sollen. Schauen uns das gleich an, aber was dann auch noch weiter die Bibel sagt, ist die Reaktion derer, die das gehört haben, was Jesus da erzählt. Die Reaktion der Leute drumherum, der Pharisäer, war, dass sie Jesus dafür verhöhnten, dass er dieses Verhalten anklagte. Sie verhöhnten ihn dafür. War nicht so nach dem Motto, ah, das ist ja total falsch oder das ist total richtig, sondern sie lachten ihn dafür aus. Wie kann man denn so dumm denken und warum? Sagt die Bibel, Lukas schreibt, weil die Pharisäer das Geld liebten. Sie waren geldgierig. Sie haben gar nicht mehr verstanden, dass ihr Handeln falsch war. Sie haben es gar nicht mehr gemerkt. Es ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dieses falsche Handeln, dass man es überhaupt nicht mehr gemerkt hat. Das Alte Testament endet im Grunde genommen so, in Malachi, den Text habe ich jetzt nicht, müsst ihr mir versuchen zu folgen, aber es ist ein relativ einfacher Text, da sagt Gott, ihr Israeliten redet überheblich und anmaßend über mich, den Herrn. Doch ihr fragt, wieso sagen wir denn über dich was Falsches? Nun, ihr behauptet, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir schon davon, wenn wir uns nach seinen Weisungen richten und ihm zeigen, dass wir unsere Taten bereuen? Wie gut haben es dagegen die Menschen, die ohne Gott leben? Sie tun Böses und haben auch noch Erfolg damit. Ja, sie kommen ungestraft davon, obwohl sie Gott frech die Stirn bieten. Die Menschen merken irgendwann gar nicht mehr, dass das, was sie tun, nicht in Ordnung ist. Und im Hauskreis haben wir so ein bisschen gesammelt. Und dann so gemerkt, oh ja, Tatsache, vielleicht ist das auch in unserem Leben so. Dass der Heilige Geist gar nicht mehr an uns herankommt. Weil es so normal geworden ist, einfach mal an irgendeiner Stelle in der Steuererklärung das falsche Kreuz zu machen. Dass wir uns freuen darüber, wenn wir zu viel Geld von der Kassiererin zurückbekommen. Dass wir uns freuen, wenn wir irgendwo einen Vorteil erlangen, der uns gar nicht zusteht. Und so witzig finde ich das, dass Gott das sowohl in Malachi, aber auch in diesem Text, und dass es dann ganz oft immer eben ums Thema Geld geht, weil an dem ist das so schön und leicht abzulesen und anzustellen. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel. Aber letztlich ist es der kleinste gemeinsame Nenner am Ende, so wie wir Menschen offensichtlich drauf sind. Jesus erklärte seinen Jüngern, steht ab Vers 9, ich sage euch, so klug wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen. Macht euch Freunde damit, dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Das macht es auf den ersten Blick nicht einfacher, ne? Also Gott sagt hier, Jesus sagt, pass mal auf, schaut euch doch die anderen an, was sie so tun, wie sie so drauf sind und macht es doch genauso, nur im Positiven. So, also was setzt das voraus? Das setzt voraus, dass ich erstmal erkenne, dass es da etwas gibt, was nicht in Ordnung ist. Und was hier in dem Text, was hier in dem Text nochmal, um das klar zu machen, geht also schon, ne, mit dem Geld, das ist die Offenbarung für alle Übersetzung, im Originaltext steht mit dem ungerechten Geld. Und das ist eine ganz wichtige Information. Dass Gott, Jesus, verurteilt das Grundprinzip Geld. Geld ist eben mal insgesamt der ungerechte Mammon. Schaut euch doch mal an, was mit dem Geld los ist. Also da gibt es so heilige Umgangsweisen, habe ich ganz früh gemerkt, gerade so zum Beispiel auch unter Adventisten. Ja. Da wurden die coolsten Geschäfte gemacht. Ich habe mal Leute erlebt, die haben dann nach der Wende in den Anfang der 90er Jahren Busse vollgepackt, aus einer Gemeinde in Süddeutschland, Busse vollgepackt mit Müll, richtig mit Müll vollgepackt, Busse. Haben diese Busse nach Rumänien gefahren, haben das dann an ihre Landsleute verkauft, ja, diesen ganzen Schrott, es war wirklich Müll, ja, aber diesen ganzen Westschrott dort teuer verkauft und sind reich damit geworden. Aber am Sabbat haben sie nicht darüber gesprochen, weil da redet man nicht über Geld. Aber manchmal sind wir halt selber so drauf. Wir merken es gar nicht und jetzt kriegt vielleicht der Roland einen Schreck. Wir haben dann bei uns im Hauskreis den heiligen Roland gemalt. Ich weiß nicht, Sonne, hast du das erzählt? Hast du ihm gar nicht erzählt? Gott, dann erfährt das jetzt. Er sagt, ja, stimmt, sagt er. Sagt einer, ja, ich weiß zum Beispiel, der Roland, der versucht immer so ganz genau zu sein, wenn es um Steuern geht und um Schwarzarbeit. Solche Sachen, das weiß ich von dem, sagte jemand. Ich saß dann so und dachte, ja, hoffentlich sind wir alle so. Und beschäftige niemand schwarz, weil es Steuerhinterziehung ist. Und dann habe ich gesagt, ja, und der Roland kauft fair traded. Auch an Roland festgemacht. Ist immer gut, wenn man so jemand hat, an dem man das, aber versucht ja alle, aber, ne, um eins klar zu machen, worum es da geht, ist zu sagen, was an dem Geld, was wir bekommen, was uns gehört, was du verdienst, ist gutes Geld. Und da sage ich dir und da sagt mir der Text nichts. Nichts, nicht einen Euro, den du in der Tasche hast, ist gutes Geld, ist ehrliches Geld. Geld ist im Zweifelsfall, da können wir von ausgehen, in den allermeisten Fällen schmutzig. Es stinkt nicht, das wissen wir, aber es ist in der Regel schmutzig. Wenn du irgendwas kaufst, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass in der Kette, bis es bei dir angelangt ist, irgendwann irgendwer übervorteilt worden ist. Da kannst du mal fest von ausgehen. Dass wir überhaupt, du sagst vielleicht, oh nee, aber ich habe doch eine ganz ehrliche Arbeit. Nicht so wie du, Henrik, du machst Geldgeschäfte, sondern ich habe eine ehrliche Arbeit. Ich verdiene mir das so, richtig, ne? Der Svenny, ne? ich maloche dafür, so ganz ehrlich. Ja, das, dass bei uns jemand, der in Ausbildung ist, überhaupt so viel Geld verdienen kann, dass wir in so einem Wohlstand leben, basiert natürlich auch darauf, dass wir vielleicht Jahrzehnte oder Jahrhunderte andere Nationen übervorteilt haben, wenn man genau hinguckt. Von dem, was wir uns in die Tasche stecken und meinen, dass es ehrlich ist, müssen wir mal genau hinschauen. Wir sehen das gar nicht mehr. Wir machen es gar nicht mehr uns klar, dass das, was wir mit dem Geld machen, das ist nicht von Gott gestiftet. Diese Geldnummer haben wir Menschen uns ausgedacht. Das hat nichts mit Gott zu tun. Gar nichts mit Gott zu tun. Nur wir sollten es sehen. Da in Malachi geht es nämlich darum, dass Gott sagt, ja, aber Leute, was macht ihr mit dem Geld? Ey, wenigstens die 10%, ja, bringt sie in mein Haus und dann sorgt bitte dafür, dass denen, die da so für mein Haus auch noch arbeiten, dass das denen auch noch gut geht. Und hier sagt Jesus auch, es ist das ungerechte Geld, das ist der schnöde, der böse Mammon. Aber wenn ihr es schon habt, wenn ich es euch gebe, dann macht euch Freunde damit. Dann seid gut untereinander. Seid großzügig zueinander. Und sorgt füreinander. Irgendwie haben wir ja in Offenbarung auch diesen Text, wo es dann heißt, ja, sammelt die feurigen Kohlen auf euren Haupt. Und wir fragen uns dann immer, was bedeutet das? Ja? Und hier sagt Jesus, dass ihr was habt, was euch nutzt, wenn ihr in den Himmel kommt. So sagt es da der Vers, aber da steht im Grundurtext, dass ihr für das Ewige sorgt. Also für das, was ewige Bedeutung hat. Wir übersetzen das, wenn Jesus sagt, sorgt für das Ewige ganz gern damit, dass wir für etwas sorgen, was dann kommt, wenn es mal so weit ist. Und so macht es auch hier die Hoffnung für alle und viele Übersetzungen machen das. Aber wenn Jesus sagt, sorgt für das Ewige, dann bedeutet das, und der Heilige Geist meint das, dass wir für das Jetzt und Heutige, dass das Ewige hier anfängt. Es kann euch irgendwann nichts mehr nutzen. Es nützt euch nichts. Setzt es für das Ewige ein, seid großzügig zu anderen. Übervorteilt niemanden. Und dann seid treu darin, Vers 10. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei den großen Dingen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, hier sagt es Gott nochmal ganz deutlich, das Geld da recht, an jedem Euro, den du in deinem Portemonnaie hast, haftet so viel Unrecht. Ja. Wenn ihr nicht gut und treu umgeht, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wie wichtig das ist. So. Überleg mal, Gott sagt hier ganz klar, wenn du damit nicht mal treu bist, mit diesem Dreck, den du da in dein Portemonnaie trägst, mit dieser schlimmen Sache, wenn du damit nicht treu bist und wenn du damit nicht versuchst, Gutes zu schaffen und wenn du damit nicht großzügig bist, wie soll ich dann dir das anvertrauen, was wirklich ewigen Wert hat? Und bitte, jetzt packt mich nicht in die Ecke so, man kann sich irgendein Heil erkaufen. Ne? Das meint das nicht. Und daran sehen wir immer, dass wir als Christen natürlich schon auch irgendwie Gratwanderer sind, was die Erkenntnis solcher Dinge angeht. Aber letztendlich sagt hier Jesus nichts anderes. Schau einfach mal deinen Umgang mit den Kleinigkeiten an. Schau mal deinen Umgang mit dem Geld an. Und dann guck mal, wie du so drauf bist, wie sehr du dich darüber beschwerst, dass ich dich beschenke. Dass ich dich mit meinen heiligen Dingen beschenke. Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Also vielleicht mal, nur so ganz klein in einer Klammer. Ne? Also wenn du das nächste Mal da sitzt und denkst, oh Heiliger Geist, wo wirkst du denn? Wo bist du denn gerade? Warum bist du im Moment nicht hier? Ich fühle dich gar nicht in meinem Herzen. Dann gebe ich dir den Tipp und schau mal deine Buchhaltung der letzten Monate an. Was hast du mit deinem Geld gemacht? Was hast du mit diesen bösen Dingen gemacht, die sowieso da sind? Wie großzügig bist du da? Wie viel verteilst du davon? Wie viel gibst du da weg? Und da brauchen wir nicht über Arm und Reich zu sprechen. Ich glaube, das ist immer im Verhältnis. Vielleicht sagt ihr, ja, okay, der hat leicht reden oder was ich, aber bei mir ist so knapp gerade in der Kasse. Ich muss jeden Euro umdrehen. Ja, aber frag dich mal vielleicht, warum? Ich glaube, dass Gott uns sein Geld gibt, nicht sein Geld, sondern unser Geld gibt und es zulässt, dass wir diesen schnöden Mammon haben, damit wir großzügig sind mit anderen Leuten. Nur dafür. Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Also ich finde das so schön ausgedrückt hier, dass Gott und dass Jesus zwischen zwei verschiedenen Dingen unterscheidet. Er sagt uns, es gibt in dieser Welt Dinge, an denen wir uns festhalten, da merken wir, die gehören uns gar nicht. Und da ist auch eben das Geld so ein schönes Beispiel. Wir merken doch einfach immer wieder, dass es da ist, wenn man ehrlich ist. Der, der es hat, der weiß doch im Grunde genommen genau, ich weiß gar nicht, warum es da ist, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich es mir genau anschaue, habe ich einfach nur Glück gehabt. Und der, der es nicht hat, der merkt auch, naja, es war mal da und jetzt ist es wieder weg. Und es ist so was kommt. Und da gibt es so viele Beispiele in unserem Leben, so viele Dinge in unserem Leben, die merken wir, die können wir überhaupt nicht festhalten. Und die geben uns am Ende auch gar keinen Halt. Und da sagt uns der Heilige Geist, guck doch da mal genau hin, was dir Halt im Leben gibt. Und dann macht Jesus hier genau den Unterschied und sagt, da gibt es die Dinge, die euch gehören sollen. Da fühlst du plötzlich Besitz. Da fühlst du, okay, es kann mir nicht zwischen den Fingern durchdringen, es kann nicht wegfließen wie Sand, wie Treibsand. Wie es zweifellos beim Geld ist, wenn jeder von uns ehrlich ist, der weiß, okay, naja, weiß ich noch, aber ich hab, und dann im Zweifelsfall die Angst. Aber dann gibt es die Dinge, die du hast, die du besitzt, die deins sind. Kennst du dieses Gefühl? Die Tage mit jemandem gesprochen, der seit Jahren darum kämpft, eine Beziehung zu finden mit einem Mann, einer Frau und wirklich mal endlich eine feste Beziehung zu finden, die hält und die sicher ist. Und da habe ich so gemerkt, wie wichtig sowas ist. In einer Partnerschaft zu leben, Menschen um sich herum zu haben, Freunde um sich herum zu haben, die einem eine Beziehung geben. Und weil der Marvin vorhin so einen Werbeblock gefahren hat für Kolei, für die Gemeinde, will ich das an der Stelle auch nochmal tun. Der Frank sagte es vor ein paar Tagen zu mir, sagte, oh, ob wir wohl, so wie wir alle drauf sind, so unterschiedlich wie wir sind, ob wir uns im normalen Leben überhaupt treffen würden. Ob wir Zeit miteinander verbringen würden. So verrückt und durchgeknallt, wie wir alle so sind. Das habe ich dann auch der Fabienne erzählt und wir mussten drüber lachen. Und haben festgestellt, ja, möglicherweise wäre es so. Möglicherweise wäre es so. Aber mal ganz im Ernst, ist das dann etwas Negatives über uns? Sondern das sagt uns doch, überlegt mal, schaut mal, was Gott hier macht. Hier sitzen Leute, die passen gar nicht zueinander. Im Zweifelsfall. Wir sind nicht alles Freunde, weil wir Freunde geworden wären, so oder so. Sondern wir sitzen hier und sollen Freunde sein, weil Gott uns sagt, das ist das, woran ihr euch festhalten könnt. Das gehört euch, das schenke ich euch. Und da ist zum Beispiel die Gemeinde ein Teil davon. Da sind die Freunde, die wir hier haben, für die wir füreinander sorgen, ein Teil davon. Und das ist letztendlich nichts anderes, als es in Apostelgeschichte 2 steht, wo drin steht, wie alle füreinander sorgen. Das sagt hier Jesus an der Stelle genauso, sorgt füreinander. Nehmt das Ganze und guckt, dass ihr füreinander da seid. Und ihr werdet merken, dass ihr etwas habt, an dem ihr festhalten könnt. Für alle Ewigkeit. Es darf nicht passieren, Leute. Es darf nicht passieren, dass wir Gott sagen, oh ja, Gott, wo denn? Wie hier die Israeliten und die Pharisäer, die gar nichts schnallen. Leute, das darf uns nicht passieren. Ich appelliere an mich und an euch, dass wir die Dinge ernst nehmen und dass wir verstehen, was wirklich wichtig ist. Worauf es wirklich ankommt und was die Dinge sind, an denen wir festhalten können, die uns gehören. Und wir driften so schnell ab und versuchen uns an Sachen festzuhalten, die null Bedeutung für die Ewigkeit haben. Null Bedeutung. Klammer dich an die Sachen, die wichtig sind, die Wert haben für die Ewigkeit. Sammel die feurigen Kohlen auf deinem Haupt. Lass den Heiligen Geist wirken in deinem Leben und frag ihn, wo sind die Dinge, von denen ich Abstand nehmen soll, die ich loslassen soll, und zeig mir die Dinge, an denen ich festhalten soll. Und Gott wird dir ganz neue Sichtweisen auftun. Ich frage mich immer, warum der Heilige Geist, warum Jesus dann so sagt, einen neuen Geist schicke ich euch, wo wir doch im Alten Testament ständig sehen, dass der Heilige Geist schon da gewirkt hat. Für mich war das immer ein Widerspruch. Aber das Offensichtliche hier von Malachi bis Lukas ist doch, dass die Menschen gar nicht mehr mit Gottes Wirken gerechnet haben. Dass sie das, was in dieser Welt passiert, als völlig normal und richtig gesehen haben und so getan haben, als müssten wir jetzt damit dealen, müssten wir irgendwie mit umgehen und das Beste daraus machen. Und Jesus sagt hier, ja, ihr seid in dieser Welt, schaut es euch an, aber nehmt das Beste daraus und packt es in die neue Welt hinein, die ich euch hier und jetzt schon schenken will. Und das ist Pfingsten. Das ist Heiliger Geist. Dass wir verstehen, Gott will uns etwas schenken, was man in dieser normalen Welt gar nicht sieht. Ja, alle laufen da hoch, den Brocken, die mit dem Marvin unterwegs waren. Da in Schottland sind Tausende zu Besuch. Aber dann in dem Moment zu erkennen, dass Gott einem etwas geschenkt hat, was eine ewige Bedeutung hat, dass es ewig neu werden soll, alles neu werden soll, das ist Heiliger Geist. Und das würde ich mir wünschen, dass wir so leben, dass wir das in uns aufnehmen. Alles neu werden lassen, das kann der Heilige Geist. Der kann das, wenn du es willst. Und dafür möchte ich jetzt beten und dazu bitte ich dich aufzustehen. Herr Jesus, ich finde das immer so cool, wenn du uns erstmal verwirrst. Wenn du uns so Fragezeichen stellst und dann und uns unruhig werden lässt. Ich brauche das manchmal, um endlich den Hintern hochzukriegen. Und hab Dank dafür, dass du uns zeigst, dass es mehr gibt, als wir hier sehen auf dieser Welt. Heiliger Geist, lass uns den Blick für dich gewinnen, wo du unser Leben verändern willst, wo du die Dinge neu machen möchtest, wo du Veränderung herstellen möchtest. Dass wir uns nicht zu viel in dieser Welt verlieren und die Dinge für normal halten, die wir da sehen. Hilf uns, dass wir uns von all unseren kleinen Betrügereien lösen können. Ob sie nun mit Geld zu tun haben oder einen Umgang mit irgendwas, dass wir erkennen, dass die Dinge vor dir so nicht gut sind und vor dir so nicht normal sind. Schenk uns ein Herz, das treu ist. Hilf uns, dass wir treuer werden, Herr, damit wir sehen, was du für uns bereithältst. Herr, willst du uns Dinge schenken, die uns gehören? Hast du tatsächlich Sachen vorbereitet, die jedem Einzelnen von uns hier im Raum gehören sollen? Großer Gott, dann bitte ich dich darum, dass du uns das zeigst, dass wir diese Dinge annehmen und unser Leben hineinlassen, dass wir uns daran festhalten, was uns gehört, dass wir merken, wir haben etwas, was nie wieder verloren gehen kann, was uns nicht durch die Finger rinnt, Herr. Hab Dank, dass du uns das einfach so schenken willst. dass wir uns das nicht ergaunern müssen, nicht erarbeiten müssen, sondern dass du es uns schenkst. Hilf uns, einen Blick dafür zu gewinnen in dieser Welt. Lass uns deine Kinder sein. Lass uns treue Menschen sein, Herr. Amen.